Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Willkommen zu einer neuen Staffel Munich Next Level, dem Podcast von Muckbook, mit dem wir uns der Transformation widmen, den Veränderungen, den Herausforderungen, den Problemen, vor denen wir stehen, die wir lösen müssen und der ganzen Changemakerei, mit der wir uns täglich beschäftigen bei Muckbook und mit denen ihr täglich zu tun habt, wenn ihr euch in dieser Stadt bewegt, wenn ihr heizen müsst oder wenn ihr mit irgendwelchen Mobilitätsgeräten auf unseren Verkehrswegen unterwegs seid oder wenn ihr Wohnungen sucht, wenn ihr Luft atmet, wenn ihr ein Plätzchen zum Abkühlen braucht. Wir haben wieder eine Menge spannende Menschen ausgesucht über die letzten Monate, die wir in diesen Podcast einladen. Und heute haben wir einen davon, den Markus Mohl, mit dem wunderbaren Titel Leiter des Kompetenzzentrums Digitaler Zwilling München im Kommunalreferat der Landeshauptstadt München. Und herzlich willkommen, lieber Markus, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Podcast. Und es freut mich sehr, dass wir uns heute gemeinsam austauschen
herzlich
können.
Herzlich welcome. Wir hören schon dieses Welcome, war da schon drin. Er kommt nämlich gerade vom Festival der Zukunft auf der Praterinsel, wo wahrscheinlich auch alles very international zuging und sich die Innovatoren dieser Stadt 3 Tage lang irgendwie die Isar an sich vorbeifließen ließen, während sie irgendwie Gedanken und Ideen ausgetauscht haben, wie die Zukunft aussehen kann. Und da war natürlich Markus Mohl mit dem digitalen Zwilling eine wichtige Anlaufstelle für alle. Bevor wir uns aber gleich unterhalten, was der digitale Zwilling ist, was überhaupt dieses ganze Thema Geodatenservice für praktische Folgen für dein Leben in München hat, wollen wir auch noch mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie Markus eigentlich so tickt. Und das kriegt man ja immer ganz gut heraus, wenn man sich mit unserer Regnose-Frage beschäftigt und sich eben vorstellt, lieber Markus, wenn du jetzt mal so 20 Jahre in die Zukunft reist und hier durch deine Stadt München schlenderst, hoffentlich immer noch im Kommunalreferat für das Rechte sorgst. Was ist denn bis dahin so passiert in dieser Stadt und wie sieht die Stadt aus, durch die du dich dann bewegst? Was ist deine Vision?
Ich kann natürlich nicht genau sagen, was in 20 Jahren der Klimawandel alles mit uns machen wird. Aber meine Vision ist tatsächlich, dass wir das, was wir in München als lebenswert wahrnehmen, erhalten bleibt. Und das, was wir an der Stadt München so sehr mögen, noch besser sich entwickelt hat und die Stadt hoffentlich noch mal lebenswerter geworden ist, als sie es heute ist.
Konkret, wo glaubst du, könnte es schöner geworden sein?
Ich denke da an einige Straßenzüge, die sehr voll sind mit Verkehr, mit Lärm, dass wir die gemeinsam im Austausch weiterentwickeln. Einfach wenn wir auf den Verkehr schauen, wenn wir auf die Aggression schauen, die oft auch damit verbunden ist, dass wir das alles ein bisschen entschärfen, ein bisschen angenehmer für uns machen. Und das ist so mein Wunschbild, wo ich die Stadt München in 20 Jahren sehe.
Das Thema Verkehr ist natürlich wirklich das Thema derzeit und seit Jahren in München, auch wenn wir bei der Stadt der Stauhauptstädte eigentlich jetzt nur noch auf Platz 7 sind, wenn ich das richtig gelesen habe, weil die Daten neu ausgewertet wurden, hat man das Gefühl, dass man natürlich in München gar nicht mehr mit dem Auto aufs Auto steigen braucht, ins Auto steigen braucht, aber auch nicht mehr aufs Fahrrad oft, weil auch an den Fahrradstraßen sich inzwischen die Fahrräder stapeln an manchen Stellen. Das sind alles Themen, die du auch versuchst in deiner Planungsarbeit zu lösen. Und vielleicht erklärst du jetzt mal, warum der digitale Zwilling deiner Meinung nach eine wunderbare Möglichkeit ist, gerade auch beim Thema Verkehr wirklich Veränderungen und Verbesserungen für unser Leben auf die Straße zu bringen.
Mit dem digitalen Zwilling der Stadt wollen wir es möglich machen, eine gemeinsame Datenbasis bereitzustellen und darauf aufbauend eben auch eine gemeinsame Visualisierung anzubieten in den Diskussionen, dass die Menschen, die miteinander sprechen, nicht aus ihrem eigenen Thema heraus auf ein Thema zuschreiten, sondern auch auf ein Handlungsfeld, was auch schnell mal ein Streitfeld werden kann, sondern dass man gemeinsam auf die Stadt München im Digitalen schaut und simulieren kann, wie könnte es denn anders sein, wie könnte es denn besser sein. Und dann die verschiedenen Aspekte der einzelnen Interessensgruppierungen mit einfließen lässt und dann auf dieser Grundlage eben zu einer besseren Lösung kommt und auch die Standpunkte gegenseitig auch besser verstehen lernt und somit eine gutes Miteinander pflegt in der Diskussion und in der Beteiligung der Öffentlichkeit.
Und wie kann man sich das konkret vorstellen? Weil digitaler Zwilling, das da denkt man so, wenn man das in der Zeitung liest und die Bilder sieht, das ist ja nichts anderes als Google Street View. Aber du hast bestimmt eine andere Antwort drauf.
Also es geht natürlich sehr stark um die Visualisierung, das ist ganz klar. Also es ist vor allem zentral, was man wahrnimmt bei dem digitalen Zwilling der Stadt, ist das digitale 3D-Stadtmodell. Das ist tatsächlich so, ist eigentlich wie Google. Wichtig dabei ist aber, dass die Daten, die wir anschauen, städtische Daten sind, dass wir von der Stadtverwaltung diese Daten kennen und auch wissen, wie gut oder wie schlecht sie sind. Und wir hatten ein sehr schönes Beispiel. Wir haben ein Förderprojekt durchgeführt, wo es um mikroklimatische Untersuchungen in der Altstadt ging. Und da haben wir zum einen gezeigt, okay, wir müssen Klimaanpassungsmaßnahmen vornehmen, damit es gerade an heißen Sommertagen, wie wir sie momentan haben, für genügend Erholungsraum für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen wird, aber gleichzeitig natürlich der Charakter der Altstadt erhalten bleibt, die denkmalgeschützten Gebäude und all diese Dinge, dass die bestehen bleiben, dass man die auch weiterhin wahrnehmen kann. Und da gibt es natürlich zum einen beim Denkmalschutz beispielsweise die Gefahr, dass durch das Pflanzen von Bäumen dieser Charakter verloren geht. Diese Fassaden, die historischen Fassaden verschwinden hinter den Bäumen. Gleichzeitig aber die Stadtverwaltung natürlich eine Aufgabe hat, sich um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Raum zu kümmern. Und wenn man das visuell darstellt, wie ist es momentan und welche Wirkung kann es haben? Also wie entwickelt sich die gefühlte Temperatur an einem bestimmten Ort, wenn ich beispielsweise Bäume pflanze? Dann kann ich auch gemeinsam diskutieren, wo ich diese Bäume pflanze, weil es vielleicht dann sogar noch schöner ist, vor dem denkmalgeschützten Gebäude zu verweilen, weil man sich im Schatten eben das Haus dann auch anschauen kann.
Das heißt, beim Denkmalschutz habt ihr ja auch wirklich mit, sage ich mal, Verwaltung und Staat und Regierungsbehörden zu tun und nicht nur mit Bürgern. Das heißt, es hilft euch auch bei der Kommunikation mit Entscheidungsträgern auf Verwaltungsebene?
Genau. Also es ist zum einen natürlich in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern die bestmögliche Transparenz zu gewährleisten, um eben Entscheidungen in der Verwaltung oder auch in der Politik transparent darstellen zu können. Und vor allem ist es eine sehr wichtige Grundlage, um nachhaltige Entscheidungen treffen zu können in der Verwaltung, aber auch in der Politik.
Und wie passiert es dann an einem Bildschirm mit einer VR-Brille auf einer Leinwand? Wie funktioniert das praktisch?
Praktisch eigentlich mit all diesen Dingen, die du genannt hast, tatsächlich. Also wir haben die Möglichkeit, in Virtual Reality abzutauchen, sag ich mal, ob wir da eine Brille nutzen oder ob man Tablets oder Smartphones hochhält. Das überlassen wir ein Stück weit den Expertinnen und Experten der Stadtplanung oder der Verkehrsplanung, im Mobilitätsreferat, im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, wie sie die Diskussion gestalten möchten. Eine VR-Brille zum Beispiel hat den Vorteil, dass man sehr gut eintauchen kann in ein Planungsszenario. Man ist komplett umschlossen und kann das sehr gut auf sich wirken lassen, ist aber da auch ein Stück weit alleine. Das heißt, die Diskussion ist schwierig zu führen, wenn man ja nur eine dieses Modell sieht und nebenan niemand irgendwie noch die Brille aufhat. Da ist natürlich ein Tablet ganz gut. Tablet kann man gemeinsam draufschauen. Man kann auch mit Hilfe von Videos oder kleinen Filmen, die wir erstellen, die zum Beispiel auch auf München unterwegs runtergeladen werden können bei den Projekten für den Münchner Ratentscheid, kann man es einfach sehr gut visualisieren und dann gemeinsam diskutieren. Bestimmte Stellen nochmal hervorheben, wie ist die Situation vor einer Schule, wie ist die Veränderung im Kreuzungsbereich und kann dann eben sehr gut in den Austausch gehen.
Ich glaube, gerade beim Thema Verkehr müsste die KI die Antworten ja auf Knopfdruck liefern können, weil wenn ich heute bei Google eingebe, dass ich was weiß ich, in irgendeine Seitenstraße in Buxtehude will, dann sagt er mir das fast auf 10 Minuten genau, weil er sich so viele Daten ziehen kann. Das heißt, wenn ihr Verkehrsmodelle macht, wie ein zusätzlicher Radweg vielleicht die Autoverkehrssituation verändern wird, dann müsstet ihr ja 99-prozentige Voraussagen treffen können. Wie wird das denn gemacht und gibt es da vielleicht auch Dinge, die ihr macht und dann gar nicht veröffentlichen wollt?
Also wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, was für uns beim digitalen Zwilling auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist dabei die Ergebnisse und das, was dabei rauskommt, zu verifizieren. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Stadium, wo es sehr viele Einsatzmöglichkeiten gibt, wo wir aber auch ganz genau prüfen müssen, wie gut ist das Ergebnis. Und ich habe es auch schon viel zu oft erlebt, dass man die KI nutzt, ein Ergebnis erzeugt und dann ist das Ergebnis so, wie es die KI erzeugt hat. Uns ist aber sehr wichtig, dass wir auch verifizieren, stimmt das denn überhaupt? Ist es denn korrekt? Also Einzelbäume in der Stadt zum Beispiel detektieren, ist sehr gut, kann man schon sehr viel machen.
Was direktieren?
Identifizieren. Einzelbäume, also wirklich identifizieren, wo stehen welche Bäume. Mhm. Aber auch wirklich dann rausgehen und zu sagen, ist es auch immer ein Baum, was da identifiziert wurde und sind denn alle Bäume identifiziert worden? Mhm. Oder wie viel fehlt mir denn? Einfach zu wissen, wie gut oder wie schlecht ist das Ergebnis. Und dann gemeinsam mit den ExpertInnen entscheiden, ob man mit diesen Daten arbeitet. Und genauso ist es auch mit, denke ich, mit dem Einsatz von KI, um etwas zu simulieren. Auch hier ist es sehr wichtig, das genau zu überprüfen, das Ergebnis. Also ein gutes Erlebnis war zu Beginn, wie wir mit digitaler Zwilling angefangen haben, gab es den Anwendungsfall von der Münchner Branddirektion, von der Schwabinger Bombe, die ja, wir wissen es alle, leider hochgegangen ist und dann hat die Münchner Feuerwehr das Ganze nochmal untersucht, dann hat der gewissen Splitterflug in Hausecken festgestellt, den sie sich nicht erklären konnten. Und im Anschluss haben sie es dann gemeinsam mit Fraunhofer simuliert und konnten das nachvollziehen, warum da Splitter gelegen sind. Mhm. Und so muss es im Endeffekt funktionieren. Es muss mit Trainingsdaten muss eine KI antrainiert werden und die Ergebnisse müssen verifiziert und überprüft werden. Und das ist ein sehr wichtiges Merkmal und sehr wichtige Aufgabe, der wir auch nachkommen müssen.
Hast du ein Beispiel, wo ihr das im Verkehr jetzt schon eingesetzt habt?
Also beim Verkehr ist es, was ja noch sehr wichtig ist, dass wir eine sehr gute und umfangreiche Datengrundlage haben für den Straßenraum. Und was wir momentan machen, ist das, dass wir Stadt München wieder befahren haben lassen, sowas wie Google Street View oder Apple Lookaround, haben wir auch für die Verwaltung. Wir veröffentlichen das aber nicht aus Datenschutzgründen, sondern wir nutzen diese Daten, um weiterführende Informationen zu gewinnen. Also beispielsweise, welche Flächen werden genutzt fürs Parken und auch außerhalb der gekennzeichneten Bereiche.
Das heißt, ihr fahrt auch rum mit solchen Autos mit Kameras drauf?
Wir lassen einen Dienstleister fahren. Jetzt wurde die Kampagne beendet.
Alle Straßen Münchens?
Alle Straßen Münchens, auch die Grünanlagen. Also auch alles in den Grünanlagen, mit Ausnahme des Nymphenburger Parks.
Wie werden die Grünanlagen befilmt? Mit Fahrrad?
Nee, das sind auch auf den breiten Wegen, vor allem mit Fokus auf den Radwegen und dann auch mit kleinen Fahrzeugen wird es auch befahren. Und wir nutzen vor allem die Bilder und die 3D-Aufnahmen, die hier entstehen, um weitere Objekte zu detektieren. Wichtig dabei, wir verpixeln Menschen komplett, nicht nur die Gesichter, sondern die kompletten Menschen und wir verpixeln auch die Autokennzeichen. Und wir nutzen es vor allem intern, um weiterführende Informationen zu erhalten. Und das war in der Vergangenheit vor 2-3 Jahren, war das für mich damals überraschend, vor allem manuelle Arbeit. Es wurde viel manuell zusammengeklickt an Daten und mittlerweile wird das KI-gestützt gemacht. Zum gewissen Prozentsatz, dann werden die Daten qualitätsgesichert und da, wo noch Fehler sind, wird nachkorrigiert. Also es ist auch ein deutlich schnellerer Prozess, der erst jetzt möglich ist, weil vor ein paar Jahren, als wir damit angefangen haben, gab es schlichtweg noch nicht die Trainingsdaten. Hm. Und jetzt gibt es die. Und jetzt hilft uns das, die Daten schneller zur Verfügung zu haben.
Und jetzt ein praktischer Einsatz. Wo sind diese abgefilmten Straßen Münchens zum Einsatz gekommen?
Wir nutzen die beispielsweise bei den Projekten des Münchner Radentscheids, bei denen Öffentlichkeitsbeteiligung geplant ist und durchgeführt wird, um damit eben den Straßenraum sehr detailliert darstellen zu können. Also wirklich die einzelne Aufteilung so, wie die Situation aktuell ist. Und wir nutzen es auch wiederum, um nochmal weiterführende Informationen abzuleiten, zu sagen, okay, ist ja schön, wenn ich jetzt weiß, wo ist das Tempo 60-Schild, aber ich möchte eigentlich wissen, wo gilt Tempo 60 und wo gilt Tempo 30, welche Abbiegevorschrift, wie viel Fahrspuren habe ich. Und wenn ich das verändere und dazu in Kombination weiß, wie viele Fahrzeuge zu einer bestimmten Zeit an dieser Stelle vorbeifahren, dann kann ich eben simulieren und analysieren, was passiert, wenn ich eine Fahrspur wegnehme, wenn ich das Tempo-Limit verändere. Und das sind so konkrete Anwendungsfälle. Die Anwendungsfälle wachsen quasi täglich, wöchentlich.
Wo ist denn die größte Herausforderung jetzt für diesen digitalen Zwilling? Ihr habt jetzt, wann ist die erste Version online gegangen? 2021? Oder so?
Man kann eigentlich nicht sagen, eine bestimmte Version. Der digitale Zwilling ist sowas wie ein Konzept mehr. Und je nach Anwendungsfall braucht man unterschiedliche Daten und braucht auch unterschiedliche Expertise. Und du hast gerade gefragt nach der größten Herausforderung. Die größte Herausforderung ist tatsächlich die Kommunikation. Also man redet über was Digitales, aber das Wichtigste ist eigentlich das Zusammensetzen und miteinander reden. Mhm. Und zu verstehen, wie man unterstützen kann und um zu verstehen, was benötigt wird.
Also ihr erlebt auch viel Skepsis, auch in der Stadtverwaltung.
Ja, genau. Also, gerade am Anfang war die Skepsis sehr groß, weil natürlich so eine gewisse Voreingenommenheit haben wir sehr stark gespürt. So, da kommt jetzt jemand, der mir sagt, wie ich meine Arbeit besser machen kann. Und eigentlich mache ich es ja nicht gut. Und jetzt kommt jemand, der sagt es mir. Und wir haben aber immer versucht und haben gesagt, Folgendes haben wir vor. Wir haben immer versucht zu erklären, wie wir unterstützen können und haben zugehört, was denn gebraucht wird und haben versucht, das auf einen Tisch zu bringen. Und in 0,x ist auch die Stimmung dann besser geworden. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch manchmal ein Problempunkt bei der ganzen Thema Digitalisierung. Wenn man den Ansatz verfolgt, wir machen damit jetzt Dinge besser, weil man dann ja automatisch auch die Arbeit, die bisher geleistet wurde, in Frage stellt.
Ja, aber ihr macht es auf jeden Fall effizienter, viele Dinge und schneller, die sonst vielleicht ein Jahr lang am Schreibtisch ausgerechnet werden mussten und jetzt per Knopfdruck stattfinden können. Das heißt ja aber auch, es würde ja gar keinen Sinn machen, wenn man das nicht auch dann mit weniger Personal lösen kann und wir im Endeffekt als Stadt München vielleicht auch weniger Geld ausgeben müssen für einen Riesenapparat an Mitarbeitern. Haben wir da nicht auch die Hoffnung, dass im Grunde uns die Maschine ein bisschen schlankere Strukturen ermöglicht?
Die Hoffnung ist sicherlich berechtigt. Zugleich muss man aber auch sagen, dass die Herausforderungen, die wir haben, immer komplexer werden und immer umfangreicher werden. Dass selbst Expertinnen und Experten der Stadtplanung oder der Mobilitätsplanung sagen, ich brauche ein Medium, das mir die Dinge und die Zusammenhänge gut visualisiert, weil ich sie so gar nicht mehr überblicken kann. Und das ist die besondere Herausforderung. Die Zeit wird immer schneller und die Probleme werden auch immer größer. Und von daher sind wir alle sehr stark getrieben. Und das macht es dann schon sehr schwer, Entscheidungen von dir zu treffen. Deswegen ist es wichtig, eben eine gute Grundlage zu haben.
Also die Zahl der Herausforderungen und Probleme, es steigt so schnell, dass man jetzt sagt, man braucht auf jeden Fall vielleicht sogar eher noch mehr Mitarbeiter, um alles gleichzeitig umbauen zu müssen, was in München so umgebaut werden muss, ja. Von Energie bis Verkehr. Thema Energie kommen wir gleich noch drauf, haben wir noch gar nicht angesprochen, ist auch ein wichtiger Punkt mit den Quartiersprojekten, die ihr macht. Aber mich würde gerade das Thema Öffentlichkeitsarbeit nochmal interessieren, weil München ist ja auch Teil eines Netzwerks, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Utrecht oder mit Hamburg und Leipzig. Mhm. Hamburg und Leipzig ist dieses deutsche Netzwerk. Und ich glaube, ich habe zumindest gesehen, bei Utrecht gibt es auch eine Version online, die kann man sich als Bürger einfach so anschauen und kann dann da so Google Street View mäßig irgendwie sich in der Stadt bewegen. Ist zwar gleich dreimal abgestürzt, als ich auf der Seite war, aber die Idee ist schon mal da. Wie ist es denn in München, wenn ich jetzt diesen digitalen Zwilling als Bürger einfach mal ausprobieren will? Kann ich da irgendwo hin online?
Ein wichtiger Punkt, Anlaufstation ist das Geoportal München. Da da haben wir zum Beispiel jetzt kürzlich für die Landeshauptstadt München den kommunalen Wärmeplan veröffentlicht. Wir haben auch im Rahmen der Anstrengungen zum digitalen Zwilling auch eine Servicekarte Baustellen online gestellt.
Die kann ich nur empfehlen. Ich bin ewig in dem Rabbit Hole Baustelle versunken und immer tiefer in die einzelnen Straßen, weil sich hier jede Baustelle Münchens wunderbar nachverfolgen lässt.
Ja, also wir hatten bis vor kurzem tatsächlich die Situation, dass die Stadtwerke München ihre Baustellen in der Karte veröffentlicht hat und wir als Stadt München haben sie als Liste veröffentlicht mit den Adressen, vor denen diese Baustellen waren. Und das haben wir zusammengeführt und haben dabei auch verschiedene Datensilos in der Verwaltung geknackt und aufgebrochen, das Ganze miteinander vernetzt. Und auch das ist letztendlich ein Anwendungsfall des digitalen Zwillings. Es gibt nicht die eine Anwendung des digitalen Zwillings. Das ist vielleicht so die Erwartungshaltung, aber dann wäre es ja auch, sage ich mal, nur ein 3D-Stadtmodell, wenn es genau das wäre. Mhm. Und auch das bereitzustellen, daran arbeiten wir. Wir sind da auch in der Prüfung, was den Datenschutz betrifft zum einen. Und zum anderen arbeiten wir da auch sehr eng mit unserem städtischen IT-Referat zusammen, um eben hier ein gute User Experience zu erreichen und dass es nicht beim Aufrufen dreimal abstürzt und dann beim vierten Mal sagt man so, und jetzt gehe ich doch wieder zu Google.
Genau. Ist nie abgestürzt, als ich drauf war, muss ich gleich mal sagen. Super funktioniert.
Ja.
Und trotzdem, wir sind ja hier bei Munich Next Level und bei Muckbook geht es uns um vor allem auch um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz und CO2-Emissionen vermindern und 1,5-Grad-Ziele. Wenn ich jetzt diesen digitalen Zwilling anschaue, dann haben wir jetzt über viele Themen geredet, auch über bessere Verkehrsplanung und so weiter. Aber wie kann denn dieser digitale Zwilling auch konkret eingesetzt werden, um wirklich die Emissionen in der Stadt zu mindern? Was macht ihr da? Mit den Quartieren zum Beispiel.
Ja, also wir haben, was das Ziel klimaneutrale Stadt betrifft, haben wir ein Projekt gestartet, ein Projekt, das von der EU gefördert wird. Letztes Jahr hat es begonnen. Es hat den Titel Ascent. Und in dem Projekt arbeiten wir mit der französischen Stadt Lyon zusammen. Und Lyon und München bauen Lösungen, die dann wiederum in anderen Städten Europas repliziert werden sollen. Also insgesamt sind in diesem Projekt 8 Städte beteiligt, 2 führende Städte und 6 sogenannte Multiplier. Städte, die eben die Lösungen, die in Lyon und München geschaffen werden, bei sich multiplizieren sollen und somit es möglich machen, bei nachhaltigen Lösungen, die replizierbar sind, eben auch schneller zu werden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und im Moment arbeiten wir in diesem Projekt Ascent daran, den Harthof als Quartier zu einem energiepositiven Quartier zu entwickeln. Und da sind natürlich sehr viele bauliche Maßnahmen erforderlich, gerade im Gebäudesegment, aber auch bei der Mobilität. Und zum einen.
Was ist denn ein energiepositives Quartier nach eurer Definition?
Die genaue Definition darfst du mich tatsächlich nicht ungefähr fragen, weil auch das wird tatsächlich entwickelt. Wie misst man es denn genau? Mhm.
Aber das heißt, die Verkehrswege der Bewohner zählen da mit rein?
Oder das was? Zählt mit rein, auch die Bilanz letztendlich des Quartiers, das heißt energiepositives Quartier, jetzt einfach formuliert, ist ein Quartier, in dem letztendlich auch Energie entsteht. Das heißt, ich muss genau wissen, welches Solarpotenzial haben beispielsweise die Gebäude und dann halt nicht nur auf den Dächern, sondern auch auf den Fassaden und wie kann ich dieses Potenzial optimal nutzen. Und was wir damit auch verfolgen mit diesem Projekt, ist auch ein sogenanntes Indikatorensystem aufzubauen, um ein Quartier sehr gut analysieren zu können in seiner Struktur, in seinen Möglichkeiten, in seinen Chancen, in seinen Risiken, um eben dann bei den nächsten Quartieren schneller und besser zu werden. Weil wenn wir für ein Quartier 5 Jahre brauchen, dann müssen wir zwangsläufig natürlich schnell werden und müssen sehr viel lernen. Und genau dafür ist dieses Förderprojekt auch da.
Und das heißt, ihr schaut zum Beispiel, auf welchen Dächern scheint wie lange die Sonne, da könnt ihr dann entsprechend eure Simulationen laufen lassen und die spucken euch das direkt raus.
Ja.
Das funktioniert auch bei Balkonkraftwerken.
Also auch das ist möglich, dass wenn, sag mal, entsprechend der Datenzugriff geregelt ist und das datenschutzkonform auch abläuft, dass man zum einen ermittelt, welches Potenzial hat ein Balkon, welches Solarpotenzial Und ab wann rentiert sich denn eine Investition in ein Solarkraftwerk für den Balkon? Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Solarpotenzial zu visualisieren ist das eine, aber entscheidend ist, wenn man Eigentümer, Eigentümerin ist, will man ja am Ende des Tages wissen, was muss ich denn investieren und was kann ich denn für einen Ertrag erwarten und welchen Beitrag leiste ich für die klimaneutrale Stadt? Das sind ja letztendlich Informationen, die wirklich am Schluss rauskommen müssen. Und auch da arbeiten wir daran, das möglich zu machen, das zu visualisieren, um eben gerade die privaten Eigentümerinnen und Eigentümer zu informieren und zu animieren, ihren Beitrag zu leisten.
Bis hin zum Förderantrag. Der dann von der KI maßgeblich ausgefüllt ist und man nur noch unterschreiben kann. Sehr gut. Also das sind praktische Modelle, die man sich gut vorstellen kann. Ich habe aber auch einen Bericht gehört von, was war das? Nicht Bottrop. Irgend sowas, wo man sich dachte, erstaunlich, wer alles inzwischen einen digitalen Zwilling hat. Diese Stadt hatte das Problem mit dem Hochwasserschutz und hat auch gesagt, im Grunde stellt dieses digitale Zwilling-Konzept auch der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik ganz neue Herausforderungen, weil wie geht man um mit Daten, die vielleicht auch schwierig zu kommunizieren sind? Beim Thema Lärm, beim Thema Hitze, beim Thema Luftverschmutzung ist da München sicherlich auch ein Thema, beim Thema Hochwasser an der Isar vielleicht. Wo seht ihr da besondere kommunikationssensible Bereiche und wie geht ihr damit um?
Ich denke, dass grundsätzlich eine Herausforderung ist, diese ja doch neue Art der Datengrundlage und auch die neue Art der Entscheidungsgrundlage, ob in der Verwaltung oder in der Politik, auch zu erklären und sehr gut darzustellen, was damit möglich ist. Weil ich denke auch, gerade die Entscheidungsträger innen müssen lernen, damit umzugehen. Das ist auch eine besondere Herausforderung. Wir hatten das mit den Kolleginnen und Kollegen aus Utrecht diskutiert, dass man diese Darstellung und diese Möglichkeiten auch eben sehr gut erläutern muss. Und dabei eben auch die Aktualität der Daten eine sehr wichtige Rolle spielt. Also das ist so eine besondere Herausforderung. Wenn ich nicht in der Lage bin, die Daten aktuell zu halten, dann diskutiert man unter Umständen am Schluss darüber, warum jetzt ein bestimmter Fehler drin ist und diskutiert nicht mehr an der eigentlichen Sache. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung. Und ich glaube auch in der Politik, aber genauso in der Verwaltung ist es schwierig, eben die verschiedenen Zusammenhänge dann richtig zu handhaben. Deswegen muss man auch viele Dinge erstmal gemeinsam betrachten, weil einerseits ist natürlich diese politische Diskussion des Hochwasserschutzes. Aber zugleich ist es natürlich so, wenn gewisse Bereiche ausgewiesen werden, dass sie hochwassergefährdet sind, dann macht das ja auch etwas mit diesen Bereichen. Mhm. Und das ist eine sehr schwierige Situation. Und da sind wir aber letztendlich Dienstleister. Wir unterstützen die EntscheidungsträgerInnen und müssen dann gemeinsam finden, wie wir das Thema und die Herausforderung angehen.
Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen größer gucken in die Möglichkeiten, die du noch so siehst, wie kann uns wirklich dieses Modell aus Datengrundlage und KI-gestützten Auswertungen weiterhelfen und was siehst du noch für Möglichkeiten, welche Prozesse sich dadurch wahnsinnig beschleunigen können, vielleicht an konkreten Beispielen?
Ich glaube, der gemeinsame Austausch kann noch mal deutlich beschleunigt werden, auch die Möglichkeit, auf Informationen zuzugreifen. Konkretes Beispiel, wir haben ein kleines Projekt jetzt durchgeführt, zusammen mit dem Bayerischen Digitalministerium und mit einem Startup, SE3 Labs heißt dieses Startup, was aus der TU München gekommen ist. Und im Wesentlichen geht es in dem Projekt darum, mit dem digitalen Zwilling der Stadt zu sprechen. Also man ruft noch eine Kartenanwendung auf, muss aber dann nicht mehr nach Informationen suchen oder sie versuchen anzuklicken, sich anzeigen zu lassen, sondern es besteht die Möglichkeit, diese Daten was zu fragen und man bekommt eine Antwort. Dieses zeig mir in der Stadt alle Elektroladesäulen, ich möchte mein Fahrzeug aufladen. Und dann sucht man sich die Station aus und dann sagt man, okay, als nächstes möchte ich zum Viktualienmarkt gehen, wie komme ich denn dahin? Und weil es so warm ist, würde ich gern an einem Trinkwasserbrunnen vorbeigehen. Wo sind denn die Trinkwasserbrunnen in meiner Umgebung? Und dann wird das angezeigt. Und Das Verblüffende ist, dass das sehr gut funktioniert. Wir waren da auch selber überrascht, wie gut die Möglichkeiten hier sind bereits. Und das macht natürlich einen, sag mal, den niederschwelligen Zugang möglich. Auch das Thema Barrierefreiheit. Eine Servicekarte Baustellen online zu stellen, ist sehr hilfreich, aber es ist nicht barrierefrei zugänglich. Wenn ich aber sagen kann, zeig mir die nächste Baustelle an oder wie komme ich von A nach B und vermeide auf dem Weg Baustellen, weil eben vielleicht die Barrierefreiheit da nicht gewährleistet ist, wenn ich beispielsweise im Rollstuhl sitze, da ist enorm viel Potenzial und da sind wir gerade ein bisschen, gerade beim Geodatenservice, ein wenig angefixt, dass sich hier ganz neue Möglichkeiten für uns auftun, um noch besser ja, Mitbürgerinnen und Mitbürger, Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderung unterstützen zu können.
Dieser Schattenfinderweg ist es ja auch so ein bisschen gewesen, gell? Dieses Projekt, was du genannt hast. Da habe ich ja durchaus ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, müsste man dafür jetzt ein paar zig Millionen ausgeben, um irgendwie Leuten zu sagen, wie sie im Schatten von A nach B kommen. Aber da steckt ja im Grunde noch viel mehr dahinter wahrscheinlich. Und wie viel Geld steckt München überhaupt in sowas? Was ist da, muss ich nur veröffentlichte Zahlen nennen natürlich.
Im Moment noch gar nicht so viel. Wir haben sehr viel, was wir mit dem digitalen Zwilling jetzt oder unter dem Label digitaler Zwilling getan haben und veröffentlicht haben und kommuniziert haben, ist sehr viel über Förderprojekte gelaufen. Also sehr viel jetzt, wir haben dieses vorhin schon genannte Förderprojekt gefördert von der EU. Wir haben aber auch sehr viele Fördergelder vom Bund wahrnehmen können. Beispielsweise eben dieses Förderprojekt, in dem wir mit Hamburg und Leipzig zusammen auch weitere Anwendungsfälle auf Grundlage von digitalen Zwillingen umsetzen. Also von daher konnten wir jetzt für die Stadt München sehr viel Unterstützung und Förderung wahrnehmen. Zugleich ist es aber natürlich eine Herausforderung, auch hier für die Stadt weiter zu investieren. Und das ist natürlich schwierig, weil, und das ist auch berechtigt, wir immer auch den Nutzen dann natürlich zeigen müssen. Nur der Nutzen kommt oft am Schluss raus. Und wenn man das Ergebnis in der Hand hält. Und das ist gerade so die Zwickmühle und die Schwierigkeit und die Herausforderung, hier den richtigen Weg zu finden.
Ich habe gesehen, Leipzig hat zum Beispiel das Thema Kita auch in seinem digitalen Zwilling drin. Das ist wahrscheinlich ein Nutzen, den jedes Münchner Elternteil sofort erkennt. Was genau haben die da geplant oder gemacht? Weißt du das?
Kann ich jetzt leider, bin ich nicht so tief drin in dem Projekt, kann ich dir leider im Detail nicht.
Habt ihr in dem Bereich Kita und Schulplanung schon was modelliert?
Wir haben gemeinsam mit dem Referat für Bildung und Sport die Schulbaukarte online gestellt. Die habe ich selber zum Beispiel genutzt, wie es darum ging, dass ein Schulwechsel bei meinen Kindern anstand. Habe ich nachgeguckt, wo ist denn in nächster Zeit eine Baustelle geplant, bei welchen Schulen. Und das haben wir tatsächlich veröffentlicht und wir diskutieren da jetzt auch weitere also nicht nur Schulbaukarte, sondern vielleicht auch für weitere Einrichtungen des Referats für Bildung und Sport eine Karte online zu stellen. Also das ist ganz konkret eine Anwendung, die wir über das Geoportal und vor allem über die Seiten des Referats für Bildung und Sport online zur Verfügung stellen.
Was wir jetzt vorher noch nicht so viel gesprochen haben, was dich eigentlich dazu treibt, wie bist du überhaupt zu dieser Stelle gekommen? Wann wurde die geschaffen? Warst du schon vorher beim Geodatenservice und hast irgendwie Satellitenbilder ausgewertet?
Nee, ich habe 2010 bei der Stadt München angefangen und bin auch heute auf der gleichen Stelle, wie ich angefangen habe bei der Stadt. Und wir haben einfach, wir haben diesen Bereich dann ein Stück weit neu definiert. Vor dem Hintergrund, dass wir 2018 mit diesem Konzept des digitalen Zwillings angefangen haben, 2019 ein Förderprojekt gestartet haben. Das waren so die Anfangsphase des digitalen Zwillings. Und im Dezember 2020 hatten wir aber bereits die Entscheidung des Münchner Stadtrats, dass der digitale Zwilling die digitale Infrastruktur der klimaneutralen Stadt ist und dass er verstetigt werden muss und verstetigt werden soll. Und da haben wir dann eben die Entscheidung gefasst und haben gesagt, okay, das muss sich auch organisatorisch abbilden. Projektteam setzt sich immer aus verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zusammen, Aber wenn wirklich auch so eine Aufgabe verstetigt wird, dann muss eine Organisationseinheit da sein, die von Kolleginnen und Kollegen angesprochen werden kann. Das heißt, genau das, was ich vorhin gemeint habe, letztendlich kann man nicht definieren, wer ist jetzt für den digitalen Zwilling zur Stadtverwaltung gekommen oder wer ist das Team Digitaler Zwilling, weil einfach die Aufgaben in einer vorhandenen Organisation, in einer vorhandenen Struktur bereits wahrgenommen werden. Wir stecken nur sehr viel mehr Aufwand in 3D-Stadtmodell, wir stecken mehr Aufwand in Analyse, in Bereitstellung, in Generierung neuer Daten. Und das bildet sich ab in einer Organisationseinheit. Den Geodatenservice, der eben sehr stark dann auch vernetzt ist in die anderen Referate.
Und das hast du, als du dich angefangen hast, dich mit Techie-Themen zu beschäftigen, schon geahnt, dass das im Grunde auch ein Schlüssel sein wird zu einer klimaneutraleren Stadt? Weil es gab ja früher immer die Ökos, die sich irgendwie im Wald rumgetrieben haben und die Nerds, die irgendwie an ihren Computer saßen. Mhm. Die einen haben sich irgendwie für Umweltschutz stark gemacht, die anderen saßen an ihren Computern. Hast du damals, warst du schon so ein Mischwesen draus, weil man hat, merkt bei dir, dass das Thema Nachhaltigkeit dich auch antreibt in deinem Tun. Mhm. Das, was der digitale Zwilling für dich ausmacht, hat viel mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz zu tun. Wie passen für dich diese beiden Welten zusammen?
Ja, spannende Frage. Also ich habe, als ich überlegt habe, was will ich denn studieren, war meine Frage immer, studiere ich Vermessungswesen, Geoinformation oder studiere ich Umweltschutz? So, ich habe mich für die Geoinformatik entschieden und bin dann nach dem Studium auch in die freie Wirtschaft gegangen, wollte eigentlich nie in den öffentlichen Dienst und habe mir gedacht, nee, öffentlicher Dienst ist nichts für mich, aber auch nie ein Praktikum da gemacht, war dann in der Softwareentwicklung, habe da alle Stadien durchlebt, Kundensupport, Software mitprogrammieren, Projekte leiten, Consulting, also zu Kunden rausgehen, Software installieren und ans Laufen bringen, auch Software zu schulen. Also war dann vielleicht so ein Stück weit techie tatsächlich. Jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast und in der Rückschau habe ich gemerkt, dass ich aber nie die beispielsweise bei den Computermagazinen nie die Techie-Magazine gelesen habe, sondern eigentlich immer so diese Magazine, gab es mal in den 90er Jahren und Nuller Jahren, so Konrad hieß das, war vom Stern mal so eine Zeitschrift.
Konrad,
ja, nach Konrad Zuse benannt.
Ah.
Was mich immer viel beschäftigt hat, was macht denn die Technik mit uns? Und was machen wir mit dieser Technik? Und was bedeutet das? Mhm. Und ich habe dann einfach 2010 gemerkt, okay, ich möchte mich ein bisschen verändern, möchte was anderes machen.
Mehr Sinn und im Tun.
Ja, erstmal ging es um eine neue berufliche Herausforderung. Und dann bin ich zur Stadt gegangen, tatsächlich in öffentlichen
Dienst. Was ja auch erstmal ein finanzieller Rückschritt ist.
Es ging tatsächlich. Okay. Es war okay. Und dann habe ich angefangen, dann haben ehemalige Kolleginnen und Kollegen mich gefragt, wie es denn ist, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Und ich konnte es ja nicht beantworten, ich war ja gerade frisch da. Und dann kam aber eine Aussage von einem Kollegen, die mich eigentlich bis heute prägt, der gesagt hat, im öffentlichen Dienst ist es so, man kann wahnsinnig viel bewegen, aber man muss nicht. Also wenn man seinen Job macht, dann ist es okay, wenn man den Job macht, für den man eingestellt ist. Wenn man aber für die Stadtverwaltung arbeitet und in der Folge für die Stadt arbeitet, dann kann man sehr viel anschieben oder man macht seinen Job, ist auch in Ordnung, ist absolut in Ordnung. Und ich habe mich halt eher für die Variante entschieden zu sagen, ich möchte ein bisschen was anschieben und das ist eigentlich das, was mich momentan ein Stück weit freut, dass so diese Frage, die ich mir ursprünglich gestellt habe, jetzt so ein Stück weit wieder zusammenkommt, weil ich absolut überzeugt bin mittlerweile vom öffentlichen Dienst. Also sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen, die sehr motiviert sind und sehr engagiert sind und nicht pünktlich nach 8 Stunden den Griffel fallen lassen, sondern die sich wirklich reinhängen und sehr, sehr engagiert sind. Also das ein Bild, was man so von außen vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Und gemeinsam kann man da eben dann schon was bewegen. Und wenn man eine gewisse Identifikation mit der eigenen Stadt hat, da gerne lebt und es genießt, dass es schön ist, dann will man da auch einen gewissen Beitrag leisten.
Hast du auch das Gefühl, dass in der Verwaltung in München sich irgendwie so eine Generation von Menschen herausgebildet hat, die über die Maßen engagiert sind und sich auch über ihren Fachbereich hinaus für die Stadt interessieren und dadurch auch referatsübergreifender zusammenarbeiten als vielleicht vor 40 Jahren?
Ja, das nehme ich auf alle Fälle wahr. Es ist auch ein sehr starkes Netzwerk, das sich da spannt. Aber was mir dabei immer ganz wichtig ist, das Ganze funktioniert nur im Ganzen, mit allen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Arbeit machen und ihren Job leisten, weil nur damit kannst du gemeinsam auch was vorantreiben. Und wenn du neue Dinge anschiebst und dann die Pflichtaufgaben aber dabei liegen bleiben, dann funktioniert das nicht. Mhm. Dann klappt es einfach nicht. Und deswegen ist auch egal, in welchen Bereichen, in innovativen Themen oder in Themen, die bei Aufgaben, die einfach erledigt werden müssen, ist jede einzelne Kollegin und jeder einzelne Kollege einfach extrem wichtig. Und
bist du verrufen als der immer mit neuen Ideen kommt und ständig, ja. Ich habe da schon wieder ein neues Projekt, liebe Leute.
Ja, ich habe mal von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Stadt gehört, dass sie immer Angst hatten, wenn der Chef auf Dienstreise war und wieder zurückkam, weil sie nicht wussten, mit welcher Idee er wieder zurückkommt. Jetzt Chef hin oder her, ich habe ein paar Leute über mir, ich habe ein paar Leute links und rechts von mir und bisher ist mir das noch nicht gespiegelt worden, dass ich die Türen schließen, wenn ich aus der Dienstreise wieder zurück ins Büro komme.
Und habt ihr denn auch, in München ist ja das Problem, ihr braucht ja Leute, die sich wirklich mit Software auskennen, mit Daten und mit diesen ganzen Hightech-Themen, und es gibt ja in München so ein paar Unternehmen, die genau die gleichen Leute suchen. Wie findet ihr denn überhaupt noch MitarbeiterInnen?
Also ich glaube, was schon eine wichtige Rolle spielt bei der Stadtverwaltung, ist der Idealismus. Also vielleicht wirklich so dieses für die Stadt arbeiten. Das ist mir schon auch sehr stark bei Bewerbungsrunden zum Beispiel entgegengekommen, dass wirklich Aussagen kommen wie, ich wäre stolz darauf, für die Stadt München, für meine Stadt München zu arbeiten. Das ist schon ein sehr hohes Gut, also nicht für den Konzernerfolg eines Unternehmens primär zu arbeiten, sondern halt wirklich auch den Idealismus mit in sein Tun reinzubringen. Ich glaube, das ist eins der stärksten Argumente. Ob es reicht in einem Standort wie München mit den großen Playern, die hier vor Ort sitzen und einem ja auch spannende Themen bieten, auch für die eigene Selbstverwirklichung,
wird sich zeigen. Wie viele Stellen habt ihr? Habt ihr viele Stellen unbesetzt derzeit?
Nee, in unserem Umfeld tatsächlich nicht.
Kein Drama.
Beim Geodatenservice jetzt nicht so stark. Über die gesamte Stadtverwaltung kann ich es nicht genau sagen, habe ich das nicht parat.
Also, das ist ja schon mal gut, dass der digitale Zwilling gut versorgt ist. Also, es waren spannende Einblicke. Wir werden auf jeden Fall auch in den Shownotes noch verschiedene Links platzieren zu den einzelnen Beispielen, die du genannt hast. Die könnt ihr gleich da aufrufen. Wir werden Markus Mohl natürlich auch zu den diversen Veranstaltungen weiterhin einladen, wo ihr ihn direkt kennenlernen könnt. Wenn Munich Next Level draufsteht, ist Markus Mohl meistens auch irgendwo mit dabei, haben wir festgestellt, weil er so engagiert ist für diese Stadt. Das ist wirklich spürbar und schön, dass es diese Stadtverwaltungsakteure bei uns gibt. Und was wir deshalb auch von Markus Mohl gerne mitnehmen wollen, sind noch so ein paar Inspirationen, die ihn auch auf seinem Weg begleitet haben, sei es Bücher oder Podcasts oder aktuelle Beiträge. Hast du da für uns auch so ein paar Tipps, warum wir was lesen sollten?
Es ist tatsächlich schwierig, jetzt konkrete Tipps zu nennen, einfach weil ich sehr viel Informationen aufsauge aus verschiedenen Bereichen. Ich glaube, wichtig ist, immer den Horizont offen zu halten, also auch mal sich mit was anderem zu beschäftigen. Ich habe ganz unbedacht war ich mit meinen Kindern in einem Buchladen und habe ein Buch gekauft, was ich dann innerhalb von 5 Tagen gelesen habe. Und das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert. Einfach um wieder so ein bisschen in den Alltag zu kommen, in Bewusstsein zu bekommen, dass welche Probleme wirkliche Probleme sind und was vielleicht keine Probleme tatsächlich sind. Und
auf Papier hast du das auch gelesen?
Ich habe es tatsächlich auf Papier gelesen. Meine Kinder waren im Buchladen unterwegs und ich habe mir ein Buch geschnappt und habe das dann gekauft und habe mich dann tatsächlich daheim hingesetzt und einfach weitergelesen. Und am Wochenende, 5 Tage später, war ich fertig.
Was ist es für ein Buch?
Das war von Percival Everett, Die Bäume. Einfach, weil es gerade aktuell ist. Es hat gar nichts mit meiner Arbeit zu tun, gar nicht.
Es geht um Bäume?
Nee. es geht,
irreführender Titel.
Irreführender Titel tatsächlich, vielleicht ganz spannend. Es ist quasi ja ein Blick auf die die Lynchmorde, die rassistisch begründeten Lynchmorde, die in den USA stattgefunden haben. Und auf einmal startet so eine Art Rachefeldzug. Und das ist dann so halb real, fiktiv. Und das nächste Buch ist auch von dem gleichen Autor, James. Das ist im Prinzip die Geschichte, auch eine neue Geschichte, die aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Und ich glaube, das ist immer wichtig, die Perspektiven auch offen zu halten und auch mal einen Wechsel zuzulassen. Und aber auch bei einem Thema, von dem man überzeugt ist, auch wirklich dran zu bleiben. Also ein Buch, was mich zum Beispiel auch sehr geprägt hat, ist von, ich weiß leider gar nicht genau, wie man es ausspricht, Dava Sobel, das Buch Längengrad, wo es darum geht, dass ein Herr Harrison 40 Jahre lang gekämpft hat, um ein Messinstrument zu schaffen, um auf offener See den Längengrad möglichst gut bestimmen zu können. Er hat da 40 Jahre lang, hatte das autodidaktisch beigebracht und 40 Jahre lang gekämpft und mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken, das Instrument. Und er war einfach überzeugt von dem Ganzen und hat da auch nicht losgelassen. Man darf nicht verbissen sein natürlich, aber man sollte gewisse Dinge schon dranbleiben, wenn man davon überzeugt.
Hat dich das erinnert an deine Arbeit mit dem digitalen Zwilling?
Das hat mich auch ein bisschen erinnert. Ich habe das Buch tatsächlich auch dabei. Also wenn du magst, kann ich es dir auch gerne ausleihen. Ich habe neulich gemerkt, dass man es gar nicht mehr kaufen kann. Ein bisschen schade. Aber Herstellung des perfekten Chronometers. Und in Missgunst und zahlreiche Anfeindungen und trotzdem dran geblieben. Und das ist vielleicht auch etwas, was wichtig ist, dass wenn man von was überzeugt ist, das auch festzuhalten und nicht loszulassen, wenn es mal Gegenwind gibt.
Ja, super. Schönes Schlusswort. Wir verlinken die Bücher gerne, auch wenn sie vielleicht das eine oder andere nur noch auf Amazon in irgendwelchen Restauranten zu haben ist. Aber vielleicht noch kurz, weil wir ja ein München-Podcast sind. In welchem Buchladen wurdest du denn so gut beraten, dass du das Buch gefunden hast, das du in 5 Tagen leer gelesen hast? Oder welcher Stadtteil?
Es gibt einen Buchladen um die Ecke, in dem ich sehr gut beraten werde. Das ist Buch in der Au, in der Humboldtstraße. Und das Buch habe ich tatsächlich in einem größeren Buchladen am Stachus entdeckt, weil natürlich die Kinder ein bisschen mehr Angebot gebraucht haben und ein bisschen mehr Auslauf. Und
den Hugendubel, den dürfen wir auch nennen als Münchner Institution. Genau, weil ich war kürzlich in einem Buchladen in Giesing wieder, wo ich mir gedacht habe, was für eine schöne Welt sind eigentlich diese kleinen Stadtteilbuchläden, in denen auch Bücher stehen, die einfach schon Jahrzehnte alt sind und nicht nur immer der aktuelle Spiegel-Bestseller-Kram, sondern einfach auch Klassiker. Sehr schön. Also gehen wir alle zusammen mal wieder in die Buchläden unserer Stadtviertel, gehen aber auch auf die digitalen Karten, die uns das Kommunalreferat ins Netz gestellt hat. Und beobachten vor allem auch, ob die ganze Bürgerbeteiligung die Möglichkeiten, die der digitale Zwilling bietet, auch einsetzt. Und ich denke, auch da ist wahrscheinlich jeder von uns gefragt, das auch selber immer mal wieder als Impuls einzubringen. Gerade auch, wenn es um Bauvorhaben geht, denke ich mir, habt ihr viele Möglichkeiten, wie Bauherren oder auch die Stadt gewisse Simulationen von möglichen Szenarien ganz bildhaft darstellen können. Und da haben wir viel gelernt heute. Es hat sich gelohnt, dich einzuladen. Vielen lieben Dank, Markus. Und wir sind gespannt, was ihr euch noch alles ausdenkt, was man noch alles für Daten sammeln, auswerten und planen kann. Dankeschön.
Auch von meiner Seite. Vielen Dank.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.